MDR Kultur. Café.
Das MDR Kultur Café mit Wladimir Balzer und vor allem aber mit Martin Buchholz, Kabarettist, Autor, Lyriker ist er auch noch. Ein Mann, der nach 35 Jahren seine Bühnenkarriere beendet. Herzlich willkommen bei uns.
Tja, danke.
Ja, tja, das Tja war schon. Ja, man fragt sich schon, warum Sie es eigentlich tun, ne? Warum beenden Sie diese Bühnenkarriere? Warum tun Sie uns das an?
Ich denke, nach, jetzt bin ich 75, es wird langsamer Zeit, 35 Jahre Kabarett, das heißt zugleich 30 Programme habe ich geschrieben. Da hat man zu allem schon mal was gesagt, es ändern sich zwar die Namen und die, also jetzt beim Politiker oder sonst was, weil für mich war auch Kabarett immer Fortsetzung von Journalismus mit anderen Mitteln. Aber ich denke, eh mir die Worte Asche auf der Zunge werden und eh die Leute sagen, jetzt hat er, also wann haut dieser Sabbelsack besser, sie sagen jetzt, oh schade, oh Herr Buchholz, warum denn? Und da wird mir sehr viel Herzerwärmnis auch zugemailt und auch zugesprochen, wenn ich meine Bücher verkaufe am Ende der Vorstellung. Ist manchmal schon sehr rührend, muss ich sagen, dass so ganz insgeheim dann doch der Gedanke ist, naja, vielleicht hättest du doch weitermachen müssen, aber jetzt ist der Entschluss gefallen und ich will auch mal die Zeit für andere Sachen nutzen.
Hier bei MDR Kultur zu Gast heute bei uns im Café Martin Buchholz, der Kabarettist, einer der großen Kabarettisten dieses Landes, der allerdings die Kabarettbühne verlässt. Warum, hat er gerade schon gesagt, weil er das Gefühl hat, dass irgendwie er alles schon gesagt hat. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Es gibt ja so Berufe, wo man eigentlich nie so richtig aufhören kann. Ne? Journalisten gehören auch dazu, Schauspieler, Künstler, aber auch Kabarettisten. Kann man einfach sagen, mit 75 so, ich gehe jetzt nicht wieder auf die Bühne?
Na, ich bin ja nicht in dem Sinne ein Zirkuspferd wie manche anderen Kollegen, die also wirklich auch den Rausch des Applauses und die sich gar nicht vorstellen können, die Bühne zu verlassen. Weil ich habe erst mit 40 angefangen, vorher war ich eben Journalist und insofern habe ich ein etwas nicht distanziertes Verhältnis, aber ein sehr pragmatisches Verhältnis auch zu meinem Beruf. Ich hatte mir damals, als ich angefangen habe mit Kabarett, eigentlich vorgenommen, nach 10 Jahren aufzuhören, um nicht in Routine einzuschleifen. Und dann hat es aber eben doch so großen Spaß gemacht und glücklicherweise auch dem Publikum. Die kam ja dann auch, nachdem die Anfangszeiten etwas schwierig waren. Da stand ich manchmal mit einem Lasso auf der Straße, um die Zuschauer rumzuholen. aber ja, die wurde natürlich auch schon jetzt gefragt von anderen Interviewern, dieser Beifall. Also ich habe meine Frau verpflichtet im Ehevertrag, wir waren gerade beim Notar, dass sie jeden Morgen beim Frühstück mit Standing Ovations mich begrüßt, damit ich das nicht vermisse.
Also ein sehr einseitiger Vertrag.
Ja.
Obwohl, Ihre Frau ist ja Regisseurin ihrer Stücke immer gewesen. Ja. Vielleicht bleibt sie auch Regisseurin ihres Lebens dann im weiteren Verlauf. Wer weiß.
Ja, sie war ja auch immer die erste Leserin meiner ja. Bücher und das wird so auf jeden Fall auch weiter sein. Und die Regisseurin meines Lebens ist ja eine gute Organisatorin auch. Die nimmt das schon alles in die Hand. Also insofern bin ich ein sehr privilegierter Mensch, dass ich mich um vielen Kleinkram nicht zu kümmern brauche. Also auch, sie hat ja auch mein Management gemacht und ohne sie wäre ich auch tatsächlich nicht so weit gekommen, wie ich dann gekommen bin.
Habe ich jetzt gerade Bücher gehört? Das heißt, Sie werden schreiben. Das heißt, ja. Sie bleiben der Öffentlichkeit erhalten.
Ja.
Was wird das sein? Die große Martin Buchholz Autobiografie? Oder was wird das?
Nein, das nicht. Also ich bin ein Mensch, der unangenehme Dinge verdrängt. Wenn ich über meine Vergangenheit wirklich berichten sollte, möglichst wahrheitsgetreu auch noch und nicht nur sozusagen zusammenfantasiert, was man mir mal erzählt hat. Ich müsste so viele Menschen fragen, wie war das eigentlich?
Warum nicht?
Ja, könnte sein.
Und viele sind vielleicht nicht mehr da, also die Älteren damals, ne? Aber ansonsten.
Das ist auch das Problem. Also
Sie hatten ja einiges zu erzählen. Sie erzählen es ja auch in Ihrem Programm, also ja. In Ihrem letzten, jetzt in dem Abschlussprogramm, was jetzt gerade noch läuft. Bis Ende Januar, am 27. Januar ist dann wirklich endgültig Schluss in den Wühlmäusen in Berlin. Da erzählen Sie ja auch von der Zeit nach dem Krieg als ja. Kind, das Wedding, ja, das roten Wedding in Berlin mit Ihrer Mutter. Ja,
zu der Zeit war, ich groß war, da war der rote Wedding auch schon längst vergessen.
Mehr,
es war,
ne?
Also in die Gegend, wo ich groß geworden bin, ist afrikanisches Viertel, alles benannt nach irgendwelchen deutschen Kolonialherren. Die Sansibar-Straße, weil ich habe neulich erfahren, dass Sansibar gar nicht zu den deutschen Kolonien gehört. Ich dachte immer, das sei eine. Und das war eine ziemlich verspießerte kleinbürgerliche Gegend. Also da waren so die mittleren Beamten und sowas. Meine Mutter war Krankenschwester, also in dieser Größenordnung bewegte sich das da. Und nun war meine Mutter allerdings auch eine sehr belesene Frau und hat uns sehr früh zum Lesen angehalten und angestiftet auch. Und insofern war für mich also diese Jugendzeit weitgehend auch eine Lesezeit, wo ich mich auch da tatsächlich an sehr viel erinnere, was ich damals gelesen habe, eben bis es dann so mit 10, 11 Jahren Tagebuch der Anne Frank und andere Sachen waren, die mich dann auch politisch mehr und mehr bewegt haben.
Was haben Sie gelesen? Was hat Sie geprägt in der Zeit?
Na, am Anfang war es natürlich Karl May und sowas alles und habe ja auf der Bühne ein bisschen angegeben, dass ich sogar noch Haji Halef Omar auswendig kann, diese ganze Ahnenreihe von ihm.
Haben Sie es noch drauf?
Bitte?
Haben Sie es noch drauf?
Komplett? Haji Halef Omar Ben Haji Abul Abbas Ibn Haji Dawud Al-Ghassara.
Ich würde sagen, das stimmt.
Ja, stimmt.
Hab so das Gefühl.
Aber daraufhin haben wir nebenbei, als ich neulich, wo war das, in Hannover aufgetreten bin, hat mir ein Mann endlos aus verschiedenen Karl-May-Büchern, da gibt es noch sehr viel längere Namen, die, aber ich habe das dann aufgegeben, das auswendig zu lernen.
Wurde das gefördert eigentlich, dass Sie viel gelesen haben? Also es ist ja nicht automatisch, gerade in dieser Zeit, diesen Jahrgang 42, also es war so Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, es war keine einfache Zeit.
Ja, damals machten auch gerade so die ersten Volksbüchereien wieder auf. Mhm. Es gab auch Leihbüchereien, wo man für damals einen Groschen oder 20 Pfennig Bücher entleihen konnte. Und da meine Mutter meistens Nachtdienst gemacht hat, war das für uns zu Weihnachten immer, lag dann immer ein Berg Bücher rum, auch für meine älteren Schwestern. Und weil meine Mutter eben tagsüber auch geschlafen hat und wir wurden sozusagen sediert,
wo ich
hat immer Nachtdienst gemacht, weil es gab ein bisschen mehr Geld. Und wir wurden sozusagen ruhig gestellt durch Lektüre und wir ließen uns sehr gerne auch ruhig stellen. Zum Weihnachtsfeiertag kamen wir kaum aus dem Betten raus, wir haben immer nur gelesen.
Das klingt nach einem sehr liebevollen Verhältnis zu Ihrer Mutter, aber Sie sagen auch in Ihrem Programm, sie war eine Anhängerin des Nazi-Gedankens und das blieb sie auch.
Ja. Für sie war immer noch ihr Adolf, bei uns zu Hause wurde, unter Adolf wäre das nicht so gewesen. Und da konnte man als Frau noch über die Straße gehen in der Nacht und im Park und ja, die Arbeitslosen waren von der Straße, die Autobahnen. Also alle Klischees, die man heute nur so versammelt noch.
Und das hat sie gesagt mitten im komplett zerstörten Berlin.
Ja.
Um sich herum die Trümmer.
Ja, das mit den Juden war natürlich nicht richtig. Dass,
und, jüdische Nachbarn vielleicht von ihr, die auch deportiert worden sind, hat sie da
Ein Rechtsanwalt hat sie erzählt, ein sehr netter Rechtsanwalt, der ihr auch mal dem Vater auch mal in einer Mietsache geholfen hat und dafür gar kein Geld genommen hat, weil damals wenig Geld da war. Ja, und eines Tages waren die weg und dann hieß es Arbeitslager. Und meine Mutter sagte, ich habe ja auch mein ganzes Leben lang gearbeitet. Also es waren dann schon also Geschichten, wo selbst mir als kleinem Jungen damals, also vielleicht war ich so 10, 11 Jahre da und ich hatte schon eben Tagebuch der Anne Frank gelesen und von William Saroyan Wesleys Abenteuer, die Geschichten eines Soldaten im Krieg und andere fing an mit Tucholsky auch so langsam, weil damals eröffneten, wie gesagt, die ersten Volksbüchereien und da gab es eine Bibliothekarin, die sehr begeistert war, dass ich also ein begeisterter Leser war. Und die hat mir dann eben auch diese Bücher mitgegeben. Und da meine Mutter fast alles mitgelesen hat und als ich dann zum ersten Mal mit Tucholsky nach Hause kam, da gab es einen richtigen Aufstand. Also da sagte sie, das ist ein Nestbeschmutzer und sowas kommt mir nicht mehr ins Haus. Und da gab es also den ersten heftigen Widerstand von mir. Ich habe gesagt, weil sie sagte, das ist ein Schwein. Und ich habe gesagt, wer ein Schwein ist, soll sich an die eigene Nase fassen. Und ich dachte, jetzt bricht die Welt zusammen. Also war mir so rausgerutscht. Und, aber es war für mich auch prägend, muss ich sagen. Weil ich bin dann auch in der Schule hatten wir, in der Oberschule da im Wedding, Diesterweg-Oberschule, hatten wir fast nur 131er Lehrer. 131 waren gesetzt, wo die Nazis damals übernommen worden sind, Lehrer und Juristen und so. Und wir hatten also doch einen ganzen Haufen Nazi-Lehrer, unter anderem auch den Direktor. Und unter dem hatte ich dann auch zu leiden. Ich habe die Schülerzeitung dann gemacht, die wurde dann verboten und wir konnten sie nur noch auf der Straße vertreiben.
Warum wurde die verboten?
Ach, eigentlich eine harmlose Sache. Ich habe mal eine Umfrage gemacht unter Schülern, was sie von ihren Lehrern wünschen. Das war keine große politische Angelegenheit, sondern die sagten, die könnten Oma pünktlich sein und weiß ich was halt. Also jedenfalls.
Eher so Kleinigkeiten, so, ja, so Alltagsprobleme.
Das führt aber
nichts
zum
Politisches im Sinne
das
von.
Das führt zum Aufstand. Nee, überhaupt nicht.
Ich hätte gerne, dass ich keinen Nazi-Lehrer hätte, sondern jemanden, der anders denkt.
Nee. Hm.
Und deswegen wurde die Zeitung verboten, wegen solcher Dinge?
Mhm.
Und, oder hatte er sie eh auf dem Kieker?
Ja, das sowieso. Also mehrere Lehrer hatten mich auf dem Kieker. Und weil dann wurde Walter Flex auch gelesen. Walter Flex ist ein junger Autor gewesen, 1914, 15, dann ist er schon gestorben. Und der hat eine Kriegshymne geschrieben, Wanderer zwischen zwei Welten heißt sein berühmtestes Buch, wo ein Soldat zur Mutter kommt, um ihr mitzuteilen, dass der Sohn gefallen sei. Und die Mutter sagt, dann durfte er wenigstens noch einen Sturmangriff miterleben und so von dieser Art. Und davon hat man noch, glaube ich, 30 Exemplare in der Schulbibliothek. Und da habe ich dann alle 30 Bücher rausgenommen und habe die dem Lehrer auf den Tisch geknallt und habe gesagt, also sowas wollen wir hier nicht mehr lesen. Und
Sie hatten das Selbstbewusstsein eines Schülerzeitungschefredakteurs.
Ja. Ich war sowieso immer Klassensprecher und hatte auch, ich war damals so ein kleiner, dicker Pummel, ja. Manche riefen mich Dickerchen, das hat mich dann auch geprägt. Und also ich habe eigentlich durch meine große Klappe mich immer auch bei den Schülern dann sozusagen beliebt gemacht. Und das führte aber eben dazu, dass ich dann fast von der Schule geflogen bin. Wenn dann nicht dein Stadtrat dann eingegriffen hätte, der Stadtrat für Volksbildung in Wedding, war ein braver Sozialdemokrat, der dann auch mich beim Abitur geprüft hat, weil ich mich geweigert hatte, mich von diesen Lehrern prüfen zu lassen.
Über Ihre journalistischen Anfänge reden wir gleich noch, was dann auch daraus wurde, später als Journalist. Mhm. Aber eine Frage noch, bevor wir nochmal Musik von Georg Friedrich Händel hören, hier bei MDR Kultur. Haben Sie sich dann kurz vor dem Tod Ihrer Mutter mit ihr nochmal versöhnt, kann man das so sagen?
Sie war dann, das waren so die Anfänge von, als ich auf die Bühne gegangen war und da war sie im Flöze, war so ein Jazzkeller in Wilmersdorf und das war super knacke voll da und da war sie schon sehr stolz auf mich und sie war inzwischen eine Anhängerin von Helmut Schmidt geworden und weil das ist ein richtiger Mann und so.
War ja auch im Krieg.
Also richtig so. Die starke Mannträume hat sie dann auf Helmut Schmidt übertragen und damit war sie dann plötzlich Sozialdemokratin geworden. Und also politisch, sie war in ihren letzten Lebensjahren also eine sehr, sehr liebevolle und mich unterstützende Frau, weil ich war ja viel auch bei linken Projekten, wo wir uns nicht sehr viel Geld auszahlen konnten und sie hat mir dann auch finanziell geholfen. Also insofern habe ich dann wieder eine sehr gute Erinnerung an sie.
Martin Buchholz ist bei uns hier im Café. Kabarettist, Autor, Lyriker ist er auch noch. Ein Mann, der seine Bühnenkarriere nach 35 Jahren beendet und auch regelmäßiger Hörer von MDR Kultur ist.
So ist
es.
Das
freut mich natürlich sehr.
Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass ich etwas sachsenaffin bin. Nicht für jeden Sachsen, um das mal ganz ausdrücklich zu sagen. Aber nach der Wende habe ich bei einem Freund da besucht, der aus dem Westen wieder zurück in seine alte Heimat gegangen ist. Der war schon, glaube ich, damals 1953 nach dem Aufstand abgehauen. Und der ging dann zurück in seine alte Heimat ins Erzgebirge. Und den habe ich dann besucht. Und mir ging es ökonomisch nun dank des Kabaretts sehr gut. Und dem ging es sehr schlecht, weil wir, wie gesagt, auch keine Altersversorgung geklebt hatten und sowas. Und da habe ich mir gesagt, dann bauen wir dem dann eine Datsche hin und nehmen uns auch eine kleine Wohnung dabei. Also bauen die uns. Und ja, das war eben kurz nach der Wende und seither verbringe ich zumindest den Sommer und immer dann, wenn ich schreibe, verbringe ich meine Zeit dort in Sachsen und inzwischen.
Im Erzgebirge, um genau zu
sein. Im Erzgebirge, ja. Und zwar in einer wirklich ziemlich einsamen Gegend. Die nächsten Nachbarn sind so 100 Meter entfernt und hab dann auf meine älteren Tage, will ich jetzt mal sagen, die Lust an der Idylle auch entdeckt. Also Gärtner sehr gerne und das hält mich dann allerdings manchmal vom Schreiben ab, gerade wenn ich ein neues Programm, wenn ich unter Termindruck eigentlich bin und jetzt müsstest du eigentlich Martin und dann mit schlechtem Gewissen, dann habe ich lieber Unkraut gejätet, als mich an den Computer zu setzen. Aber wenn ich dann am Computer sitze, dann sitze ich dann auch. Dann schreibe ich manchmal Tag und Nacht und schlafe nur zwischendurch mal ein paar Stunden.
Was Sie vorhin gesagt haben, Sie mögen nicht jeden Sachsen. Was meinten Sie damit?
Grundsätzlich muss ich zunächst mal sagen, wer aus Berlin kommt, und ich bin nun mal ein gebürtiger Berliner, der ist ja an Ruppi und Tullen gewöhnt und sozusagen dieser etwas grobe Charme der Berliner, den muss man ja aushalten können. Ich kann sehr gut damit leben, ich habe ihn ja selber. Und da im Erzgebirge war es so, dass eine Freundlichkeit der Menschen da war, dass wenn man bei Obi oben gerade gekocht hat, ja, die Schrauben noch bis zum Auto etwas übertrieben, aber eine Herzlichkeit auch die ganzen Nachbarn. Natürlich war ich da ein bisschen der Paradiesvogel. Und wir haben dann auch große Sommerfeste, wo wir alle Handwerker und die Nachbarn und andere Leute und natürlich auch die Freunde aus Berlin und anderswo eingeladen haben. Und ich habe damals gesagt, damals waren, glaube ich, die Reps noch wählbar. Also wählbar waren sie natürlich für mich nicht, aber die standen zur Wahl. Ja. Und wir haben schon in der Gegend schon damals 9,6% oder sowas bekommen. Und ich habe gesagt, also wer hier die Neonazis wählt, der darf sich wieder von meinem Grundstück entfernen. Den wollen wir hier nicht haben. Und da sagt die, Martin, was denkst du denn von uns? Bloß irgendwoher müssen ja die Stimmen und jetzt bei der AfD sind es 20% da in diesem Kreis. Also es ist schon erschreckend. Glücklicherweise gibt es auch Nachbarn und Handwerker und eben andere Menschen, die man kennt, Taxifahrer und so, die sich dagegen stellen. Und bloß leider kriegen die den Mund mir gegenüber zwar auf, aber nicht im Familienkreis. Irgendwann haben sie doch aufgegeben, was ich auch verstehen kann, weil dauernd gegen eine Mauer der Ignoranz anzurennen, wo kein Argument, kein vernünftiges durchdringt, ist natürlich auch ermüdend. Zumindest wissen die, also wenn ich mit Handwerkern oder sowas zu tun habe und die dann plötzlich anfangen, über Ausländer herzuziehen, obwohl kilometerweit kein einziger Ausländer zu sehen ist.
Was machen Sie da in diesem Moment?
Die waren ja meist doch bei unseren Festen. Wie viele Ausländer Sie eigentlich schon kennen durch unsere, weil unsere Gäste waren ja teilweise bis zu 100 Leuten da, eben auch schwarze, befreundete Menschen, dazu noch schwul, also die müssen es ja gleich übertreiben. Ja, dann werden sie schon ein bisschen kleinlaut. Naja, die meinen wir natürlich nicht, aber meine Frau reagiert dann noch sehr viel harscher. Dann halten sie schon die Klappe.
Aber haben Sie auch da Freunde, Bekannte, Nachbarn schon verloren, emotional verloren in solchen Debatten?
Eine der Lieblingskneipen, wo wir ab und zu essen gegangen sind, da gehen wir jetzt nicht mehr hin, weil der legte dann plötzlich die Junge Freiheit aus und so ein anderes Kompaktmagazin, also so ein Neonazi-Dings. Und ich sagte dann zu ihm, Ario, das kannst du auch nicht machen. Und er sagt, wir haben ja Meinungsfreiheit und wenn es dir nicht passt, kannst du gehen. Ja, habe ich die Konsequenz gezogen. Was ein bisschen schade ist, weil es war eine der wenigen in dieser kulinarischen Diaspora da, wo man halbwegs so, sagen wir mal, bürgerlich gut essen konnte.
Ich meine, das Problem von Ausländerfeindlichkeit, von Rechtsradikalismus, das gibt es ja nun wirklich nicht nur in Sachsen. Das gibt es ja woanders, ja. In Deutschland auch. Aber in Sachsen scheint es eben stärker ausgeprägt zu sein als vielleicht in einer anderen Region. Man fragt sich, warum ist das eigentlich so?
Ja, die Stimmzahl zeigt es ja nun mal nicht, dass die in Sachsen die Mehrheit bekommen haben, die AfD, wenn auch nur knapp
für der CDU. Man muss jetzt nicht sagen, nicht jeder AfD-Wähler ist gleichzeitig ein Rechtsradikaler. Ne? Das ist, da muss man sicherlich auch.
Naja, ich denke schon, dass die meisten, die da ihr Kreuz gemacht haben, wissen, dass ein Haken dran ist. Aber
also für Sie ist das eindeutig, ne?
Ja, mehr eindeutig, ja, eben weil ich dann auch mit den Leuten geredet habe. Mhm. Also die sogenannten besorgten Bürger, die ja an sich auch wirklich harmlose, nette Menschen sind. Das ist für mich immer so ein Widerspruch, wenn man eigentlich auch deren Hilfsbereitschaft auch kennengelernt hat und auch sehr freudig genossen hat, dass dann solche Sprüche zustande kommen, wo ich gedacht habe, sowas traut sich kein Deutscher mehr öffentlich zu äußern. Also insofern.
Aber es kommt vielleicht aus so einer allgemeinen Enttäuschung heraus oder aus so einem Gefühl von nicht mehr gehört zu werden. Und indem man dann eben solche radikaleren Positionen übernimmt, dass man dann das vielleicht denkt, man wird stärker gehört.
Ja.
Irgendwann auch von
den
Mächtigen, in Anführungsstrichen.
In die Psyche solcher Leute einzutauchen, habe ich mir inzwischen abgewöhnt.
Aber dennoch bleiben sie dort. In ihrem Ort und mit dem Häuschen und dem Garten.
Da sehr wohl, ja. Also das ist für mich gar keine Frage, denn ich kenne eben auch genügend, auch in Dresden und anderswo genügend Menschen, die ganz anders gepolt sind und die auch dagegen angehen und ankämpfen und zumindest anargumentieren auch, das immer wieder versuchen, obwohl es meist vergebene Liebesmühe ist. Das sind die Sachsen, die ich liebe.
Zu Gast der Kabarettist Martin Buchholz, der jetzt seine Bühnenkarriere beendet, aber wir haben es schon gehört, uns als Buchautor auf jeden Fall noch erhalten bleibt und als Gärtner in seinem kleinen Häuschen, seinem Grundstück in Sachsen im Erzgebirge. Und ein Mann, der vor seiner Kabarettistenkarriere lange Zeit Journalist war. Wir haben es ja schon gehört, er hat ja schon sehr früh angefangen als Chefredakteur der Schülerzeitung in Berlin-Wedding, hat da auch schon seine ersten Sporen verdient und sich auch schon gegen den Direktor durchsetzen müssen, der ihm aber da offenbar auch ein schlechtes Abitur irgendwie beschert hat, ne?
Oh ja.
Es war nicht einfach, dann in das Berufsleben einzusteigen, ne?
Der war dann unser Deutschlehrer auch. Und ich sagte von Deutsch 1 beim anderen Lehrer vorher auf Deutsch 4 ab. Und
da kann eigentlich irgendwas nicht stimmen, ne? Das ja. Kann nicht sein eigentlich, ne?
Ja, der hat einfach gesagt, ein Satz, der länger als 20 Wörter ist, der ist kein Satz, wird als Fehler angestrichen. Und da ich damals Thomas Mann gelesen habe, waren meine Sätze automatisch länger. Ja. Und also wenn es da nicht diese externe Prüfung gegeben hätte im Deutschunterricht, die mit 1 dann endete, im schriftlichen Aufsatz hat er mir eine 5 gegeben. Das war eindeutig, also...
Der mochte sie einfach nicht.
Es wurde eine 3 draus. Ich hatte aber schon einen Vertrag unterschrieben beim Abend damals. Das war eine Mittagszeitung, die hier in Berlin erschienen ist. Sehr gutes Blatt damals, was leider dann auch eingegangen ist. Das heißt, kein Blatt, wo ich mein Nier geschrieben habe, ist akzeptiert noch. Na, ja, das stimmt nicht an. Aber,
den Stern gibt's noch.
Ja, den Stern.
Den Spiegel gibt's auch noch. Ja.
Aber ich musste mein Zeugnis dann vorlegen, also bei der Personalabteilung. Ich habe das wochenlang, monatelang hinausgezögert, bis dann die Frau da von der Person, eine sehr nette ältere Dame, der hat dann mein Drama geschildert, warum ich das nicht getan hatte. Und inzwischen war ich schon so ein kleiner, sag mal, Star ist übertrieben. Jedenfalls waren meine Artikel sehr beliebt und auch die Kollegen und die höheren Vorgesetzten mochten das, was ich da schrieb, sodass das kein Problem dann mehr war. Aber
und dieser Abend, was war das für ein Blatt? Und später auch das Volksblatt, was war das damals für ein Journalismus in West-Berlin? Wir reden von den 60er Jahren, frühen 60er,
Mitte
60er.
Ich bin ja kurz vom Mauerbau zur Zeitung gekommen und habe den Mauerbau dann als Reporter eben auch noch miterlebt, damals als glühender Antikommunist, weil ich sah noch die ersten Leichen aufs Pflaster klatschen, Frau Siegmann damals in der Bernauer Straße, die neben das Sprungtuch landete, als sie da aus dem Fenster gesprungen ist, aus dem dritten Stock. Das sind schon Erlebnisse, die einen dann ziemlich geprägt haben. Aber der Abend war im Feuilletonteil, im Kulturteil, war der sehr, schon deshalb sehr beliebt bei Kulturschaffenden, weil eben die Aufführungen des Abends noch besprochen werden konnten. Es wurde, wie gesagt, die anderen Zeitungen, die früh morgens erschienen, die sind ja meist schon um Mitternacht, hatten die Redaktionsschluss. Und der Abend hatte um 9 Uhr Redaktionsschluss. Also
morgens um 9?
Morgens um 9,
okay. Also und dann erschien es dann am selben?
Der hatte um 7 Uhr Schluss, jedenfalls erschien am selben Tag. Der politische Teil allerdings war strikt, wie es eben damals war, Frontstadtjournalismus, DDR in Anführungsstrichen. Und als dann so langsam auch in dieser Hinsicht mein politisches Bewusstsein sich änderte, und der Wolfgang Neuss mich dann anrief.
Was genau änderte sich da? Was passierte da?
Also dass ich das absolut albern fand, die DDR beispielsweise einfach zu negieren als eine sogenannte. Inzwischen, man hat ja in West-Berlin DDR-Fernsehen gesehen und da auch gesehen und da liefen dann so Serien wie Wege übers Land und andere Sarkowski, Heimann und all diese Filme, die haben mich dann schon beeindruckt und eben auch mir den Eindruck damals vermittelt, es bewegt sich was in diesem starren und erstarrten Sozialismus. Da gibt's gerade so in der Zeit da Werner Lamberts, als dann so ein gewisser Frühling oder zumindest Frühlingsahnen einsetzte, der ist ja dann abgeschossen worden irgendwo in Libyen. Also es hat schon so ein bisschen bei mir dann eben auch das Interesse gezeigt, was eigentlich drüben vorgeht. Zumal meine Schwester, auch meine ältere Schwester, die ist ja in den Osten gegangen, hat geheiratet und wurde dann auch eine Kommunistin eben. Und das wollte ich schon verstehen auch. Und
das sagt sich so einfach, wurde dann Kommunistin. Also in der DDR, ich weiß nicht, war sie Mitglied der SED oder?
Vermute ich jetzt mal. Ja. Muss mal fragen.
Da sind noch ein paar Themen offen.
Ja, wir hatten lange Zeit überhaupt keinen Kontakt mehr. Weil,
zu DDR-Zeiten
ihre Kinder haben dann Volksarmee-Offiziere. Ja. Und damit war Kontaktverbot zum Westen. Mhm. Und erst, wir haben uns ja fast 25 Jahre nicht mehr gesehen. Und erst danach, als ich dann kurz nach der Wende in diesem anarchistischen Jahr des Deutschen Fernsehfunks so eine Fernsehkolumne hatte, eine wöchentliche, da hat meine Schwester mich dann im Fernsehen gesehen und hat dann im Fernsehfunk geschrieben und dadurch kam der Kontakt wieder zustande.
So weit waren Sie schon entfernt voneinander, ja, dass Sie im Fernsehen sehen musste, ja, und dann über die Redaktion mit Ihnen Kontakt
hatte. Ja, wir wussten gar nicht, wo sie war. Ja. Und jedenfalls damals hat dann, um nochmal auf diese journalistische Geschichte zurückzukommen, hat dann Wolfgang Neuss, für den ich damals auch schon geschrieben habe.
Legendärer Kabarettist und Autor.
Da hatten Günter Grass und Wolfgang Neuss und Enzensberger versuchten diese, wie wir sagten, die freiwillige Springerpresse in Berlin vom Tagesspiegel bis zum Abend und Telegraph gab es damals auch noch. Also neben den Springer-Zeitungen, das war eigentlich eine ziemlich einheitliche Soße, sage ich jetzt mal. Und dieses Vorortblatt, Spandauer Volksblatt, das wollten die zu einem Marktführer in Berlin machen. Das klappte nicht so ganz, weil die Leser nicht mitmachten.
Zu einem linken...
Aber jedenfalls, das war eine ganz tolle Zeit auch, weil da versammelte sich so eine ganze Crew von jungen Heißsporn, auch journalistisch Begabten. Dirk Sager, der später Moskau-Korrespondent von ZDF war, war da und Stefan Reisner und andere. Und dadurch ergab sich dann, als dann einer von denen gefeuert wurde, der Politchef, haben wir alle aus Solidarität mitgekündigt. Und dann kam Augstein und wollte eine Wochenzeitung machen in Berlin. Also auch gegen diese Konformität der dortigen, damaligen kalten Kriegspresse. Und da haben wir dann anderthalb Jahre lang für Augstein so eine Nullnummern produziert, haben sehr viel Geld ausgeben dürfen, bloß die Zeitung ist dann nie erschienen, weil der Mitgesellschafter von Augstein sein Veto eingelegt hat. Und dann haben wir von dem Geld, von der Abfindung, die wir da bekommen haben, einige sind dann zum Spiegel gegangen, ich war auch nicht kurz eben dabei, und dann haben wir eine eigene Zeitung gegründet.
Also. Ja, für die 68, ich weiß nicht, ob man das sagt, 68er ist vielleicht der falsche Ausdruck in dem Fall, sondern eher
die studentische... Wir haben sie 67 gegründet.
Die außerparlamentarische
Allerdings im Mai 67 und am 2. Juni 1967 ist ja Benno Ohnesorg erschossen worden. Damit begann ja dann sozusagen die Breitenwirkung dieser... Und da war unser kleines Käseblatt war eben... Das Organ,
Extradienst,
das Organ der außerparlamentarischen Organisation.
Ja. Aber war das denn auch ein durchaus selbstkritisches oder auch ein kritisches Blatt? War das wirklich Journalismus oder war das auch, also von heute aus gesehen, war das Propaganda?
Ich würde sagen, es war Journalismus. Es war, natürlich war es ein Gegensteuern, weil in den normalen Zeitungen wurde immer nur berichtet von den Demonstranten, die sich da wie wilde Horden, da wären die heute dankbar, wenn die in Hamburg sich so verhalten hätten, wie wir damals.
So diszipliniert, meinst
du? Ja, und es kamen ja auch laufend dann Strafanzeigen, auch gegen mich als Journalist, ich bin 8-mal vorbestraft aus dieser Zeit allein, wegen Beleidigung von Franz Josef Strauß, wegen Unterwanderung der Polizei, alle zu unsinnigen Sachen, ist dann später auch amnestiert worden. Aber da kam man sich natürlich auch kämpferisch vor, ist ja klar, obwohl es manchmal auch ein bisschen sehr dramatisch war, weil bei Geldstrafen, die dann viel anfielen, die waren manchmal ziemlich hoch, so 8.000 musste ich einmal bezahlen, weil ich über die Zustände im Gefängnis Tegel berichtet hatte, ausführlich in einer
8.000 Mark damals, das war ein Vermögen.
Aber das wurde dann von, weiß gar nicht, ich glaube, Augstein hat dann das bezahlt. Und also es gab noch so alte Kontakte, es gab auch so eine Zeitschrift, Konstanze war eine Frauenzeitschrift und der Herausgeber Hufsky, der hat uns auch immer ein bisschen finanziell unterstützt, also in solchen Sachen.
Martin Buchholz, hier zu Gast im Café bei MDR Kultur. Und zu Gast ist Martin Buchholz, der große Kabarettist, der sich jetzt von der Bühne verabschiedet. Ein Mann, der als Journalist begonnen hat, jahrelang, darüber haben wir gerade gesprochen, in West-Berlin. für den Abend, für das Spandauer Volksblatt, dann auch für den Extradienst, ja, so eine Art Presseorgan der außerparlamentarischen Opposition. Jedenfalls jemand, wo man das einfach merkt, wenn man das hört, das ist schon auch ein linkes Projekt gewesen, immer auch Ihre Biografie und auch ein 68er-Projekt. Das ist ja etwas, was zum Beispiel von einigen CSU-Politikern, was haben Sie den Artikel von Alexander Dobrindt, Sie lachen schon,
ja, der hat ja
dem Mann, der die CSU im Bundestag
Prenzlauer Berg vertritt. Kein Beispiel sein darf, ja. Da wohnen offenbar die Berufsfunktionäre, ihr kennt da nur die Schwaben, die ihre Kinderwägen schieben und Latte Macchiato trinken.
Was Bürgerliches gibt es eigentlich fast
gar nicht. Ja, genau, und die wollen das Bürgertum abschaffen. Ja.
Also jemand offenbar, der sich irgendwie, der spricht von einem linken Mainstream und von sozusagen, dass die Mehrheit der Deutschen da angeblich bürgerlich denken würde und dass eine gewisse Elite, ich gebe es jetzt mal nicht wortwörtlich wieder, aber so sinngemäß eine gewisse Elite da linke Gedanken als moralisches Postulat irgendwie dort aufstellen, an der sich gestört fühlt.
Interessant dabei ist, wenn er behauptet, eine bürgerliche Öffentlichkeit zu vertreten, dass er die anderen alle als Unbürger eigentlich bezeichnet, die das Bürgerrecht quasi abspricht. Und der Citoyen, wenn man jetzt mal den Bürger als den Träger der demokratischen Zivilisation ansieht, da würde ich mich durchaus zurechnen, da meine ich eben, dass das, wenn etwas Demagogie ist, dann das. Ne?
Was ist denn links für Sie heute?
Ach ja, mit dem Begriff links habe ich sowieso ein bisschen Schwierigkeiten. Weil das eine zu festgestanzte, was heute sich alle zur Links nennt, oder da ist ja viel so verstockte Dogmatik auch dabei und beharren auf seinem Klassenstandpunkt. Ich hatte auch mal einen Standpunkt, der war klasse, aber es gab glaube ich mal einen DDR-Sänger, Kurt Demmler hieß der, ein Standpunkt, ist ein kein Stehpunkt, sondern ein G-Punkt. Wo ein anderer G-Punkt jetzt gemeint ist, als vielleicht manche Hörerin es missverstehen könnte. Also diese, dass man sich bewegt und ja, eben eine Haltung hat, aber dabei auch haltlos sein kann. Also dass man den aufrechten Gang nicht bloß prägt. Und für mich ist der aufrechte Gang immer noch eine Menschen... ja, würdige Bewegungsform. Das nebenbei, glaube ich, macht auch ein bisschen meinen Erfolg aus. Bei Leuten, die manchmal doch in diesen etwas Rollback-Zeiten, wo die Reaktion wieder eben Fuß greift, dass da man auch jemanden braucht, also nicht bloß jemand, sondern da bin ich so ein Mosaiksteinchen nur, der auch Mut macht und der sagt, also und der auch das weglachen kann. Also die verkrusteten Gehirngänge, die durch die Ängste, und Angst hat ja was mit dem Wort Enge zu tun, die wieder mit einem, sagen wir, mit einem befreienden Lachen auch mal durchpustet, sodass man auch wieder denkfähig wird und nicht bloß vor lauter Angst vor solchen Erscheinungen wie Orban und dem Söder und dem Trump, um so die schlimmsten Beispiele zu nennen. Man lässt sich diese Reihe sehr weit fortsetzen im Augenblick. Dass, dass man nicht bloß angstvoll von denen quasi in einen Bann gezogen wird, der das Denken dann verunmöglicht. Ja. Und ich denke, dass Satire da ein Mittel sein kann.
Ist das, gibt es, gut, Sie mögen den Begriff links nicht, aber irgendwie muss man ja versuchen,
das kann ich nicht beschreiben, nur
muss man ja versuchen, auch politische Richtungen irgendwie einzuordnen. Ne? Das ist nun mal das, was sich so durchgesetzt hat in den letzten 100 Jahren, mehr oder weniger. Würden Sie sich als Linker bezeichnen? Martin Buchholz, ich bin Linker?
Also ich habe darüber schon verschiedene Essays geschrieben, weil das Linksein ist ja auch eine Blickpunktfrage, eine Perspektivfrage, weil die politisch Linken heißen deshalb die Linken, weil sie in der französischen Restaurationszeit damals im ersten Parlament vom Parlamentspräsidenten ausgesehen zur linken Seite saßen, also die Gegner der Regierung damals. Und also vom Parlamentspräsidenten, das waren Rechter, waren die Linken, aber von sich aus gesehen waren die Linken eigentlich die Rechten. Insofern ist diese Seitenverkehrung da. Und das ist ja ähnlich so wie mit dem Begriff konservativ. Wer sich für Naturschutz einsetzt und früh für Ökologie sich engagiert hat, der ist ja wohl eher ein Konservativer als diejenigen, die Natur aus Profitgründen zerstören wollen oder zumindest sehr unbehutsam mit ihr umgehen. Und insofern sind manche Begriffe eben sehr festgelegt und dadurch auch besetzt. Und ich versuche ja auch in meinem Programm, auch in meiner Kolumne, die ich gerne im Internet schreibe, gegen solche Festlegungen, die gleichzeitig auch das Denken festzurren, anzugehen, um deshalb die Begriffe auch für uns begreifbar zu machen.
Aber trotzdem hört man und liest man eben auch, dass Sie ein Linker sind. Sie denken,
ja, ich bin nur ein Linker.
Also es gibt...
Ja, also natürlich, nach diesen Kriterien bin ich natürlich ein Linker. Ich bin auch nach wie vor seit ich mich dann entwickelt habe, politisch ein undogmatischer Marxist. Aber selbst Karl Marx wollte ja kein Marxist sein. Der hat ja gesagt, also konnte mich eben weg damit. Wir haben ja damals im Westen, wir mussten ja nicht wie im Osten Zwangsarbeit leisten in den Marx-Engels-Werken, sondern wir haben das kommunistische Manifest und anderes eben auch Kapitalkurs gemacht. Ich weiß nicht, ich habe mich mal mit Stefan Hermlin, der durfte ja rüber in den Westen, mal darüber unterhalten und er meinte dann, dass, ich sagte dann im kommunistischen Manifest, dieser berühmte Satz, dass die freie Entwicklung des Einzelnen die Voraussetzung sei für die freie Entwicklung aller. Und da sagte, nee, das hieß alles genau umgekehrt, meinte Stefan Hermlin, dass die freie Entwicklung aller die Voraussetzung sei für die freie Entwicklung des Individuums. Und wir haben, glaube ich, um einen sehr guten Wein gewettet, den ich dann gewonnen habe. Er hat dann zu Hause nochmal nachgeguckt.
Sagen, ja.
Und also insofern sind wir schon damals ziemlich, also wir, wenn ich das so den Kreis mit dem, in dem ich damals aktiv war, wir waren ja gegen diesen verkrusteten Sozialismus. Aber haben uns die Freude an dem Gedanken, dass eine gerechtere Gesellschaft möglicherweise auch was mit den Produktionsmitteln zu tun hat, diese Idee haben wir uns nicht ganz aus dem Kopf ruppen lassen.
Aber da geht jetzt eine Möglichkeit für Sie flöten, das den Leuten von der Bühne aus zu verklickern.
Nun war das... Meine Aufgabe auf der Bühne, so habe ich es jedenfalls gesehen, war ja nie mit einem erhobenen Zeigefinger ins Publikum reinzuknüppeln, um den Botschaften zu verkünden. Für mich war es interessant, den Zweifel oder die Fragezeichen, dass die ab und zu sich so als Widerhäkchen vielleicht in irgendwelcher Gehirnwindung dann festsetzen. So wie Bertolt Brecht in den Lob des Zweifels mal geschrieben hat, gelobt sei der Zweifel, grüßt mir mit Achtung den, der euer Wort wie einen schlechten Pfennig prüft. Und das ist so ein bisschen meine, ich sag jetzt mal ein bisschen angeberisch meine Spezialität, die Wörter sehr genau zu nehmen und sie sowohl auf ihre Herkunft her, auch auf ihre Wortwurzeln, als auch auf ihre Bedeutungszusammenhänge zu prüfen. Und daraus entsteht dann eben sehr oft ein Lachen, wenn man da merkt, oh Gott, was hätte, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass man dieses Wort ja so umdrehen kann, dass da plötzlich der falsche 50er umgekehrt ist und die wahre Münze zum Vorschein kommt.
Und das bleibt uns ja erhalten, eben als Buchautor auch.
Ja. Und auch in meiner Kolumne. Darf ich da kurz mal www.martinbuchholz.de dazu sagen?
Selbstverständlich.
Da erscheint also regelmäßig eine Wochenkolumne und die werde ich auch fortsetzen.
Martin
und vielleicht gehe ich auch mal ab und zu auf die Bühne mit Lesungen, aber nicht mehr mit Programmen.
So ein bisschen Spotlight ist dann auch schon schön. Ne? Ein bisschen Publikum, ein bisschen Energie von unten.
Ich will bloß mir die Sommer nicht immer kaputt machen, dass ich dann denke, jetzt muss ich ein Programm schreiben.
Ja.
Ich will mal die Zeit, nach dem 27. Januar, zwei Tage später, fliegen wir für 2 Monate nach Neuseeland. Ich wollte mir
das ist Traum schön weit. Das ist sehr weit.
Ja, wollte ich mir auch mal so. Ja. Träume kann ich mir jetzt ein bisschen verwirklichen in der Zeit. Ja.
Und weiter weg kann man wirklich nicht sein von Deutschland, glaube ich. Das ist fast das Weiteste. Ich danke Ihnen sehr für diese Stunde bei uns.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank. Martin Buchholz, hier bei uns bei MDR Kultur im Café. Mein Name ist Wladimir Balzer.
Die neuesten Platten, aktuelle Kinoempfehlungen oder das tägliche Feuilleton. Auch das gibt's bei uns im Podcast-Abo unter mdrkultur.de.